Hey ihr Lieben und willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Geschichten und Wissen, das euch weiterbringt. Hier bei uns gibt es jede Woche eine neue Folge über ein spannendes Thema aus der Welt und der Geschichte. Dabei geht es immer um Dinge, die die Menschheit bewegt haben, Erfindungen, besondere Persönlichkeiten oder auch tragische Momente, die uns bis heute beschäftigen. Heute reisen wir zurück in die 1940er Jahre. Es geht um das Manhattan-Projekt. Ein streng geheimes Forschungs- und Entwicklungsprojekt der USA mit dem klaren Ziel, eine Atombombe zu bauen. Und wir schauen danach auch auf die darauffolgenden weltweiten Atomtests, ihre Auswirkungen und die oft vergessenen Opfer. Aber was war eigentlich das Manhattan-Projekt? Dafür holen wir ein bisschen aus und starten mit Leo Szilard. Das ist ein Name, der eher selten im Zusammenhang mit dem Bau der Atombombe fällt. Szilard hat aber den Anstoß für das Manhattan-Projekt gegeben. Er wurde in Budapest in Ungarn geboren und ist mitten in seinem Studium erst einmal nach Berlin gegangen und dann vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die USA. Er war nämlich Jude und ist vor dem wachsenden Antisemitismus geflohen. Und Szilard war Physiker, der unter ziemlich großen Wissenschaftlern studiert hat, unter anderem Albert Einstein und Max Planck. Albert Einstein ist euch bestimmt ein Begriff. Er ist einer der bedeutendsten Physiker der Geschichte. Er hat mehrere Entdeckungen gemacht, unter anderem stellte er die Relativitätstheorie auf und das revolutionierte das Verständnis von Raum und Zeit. Und da gibt es unheimlich viel drüber zu erzählen. In unserer Folge geht es aber wirklich nicht um Albert Einstein. Leider, das wäre dann eine separate Folge, da denke ich auf jeden Fall mal drüber nach. Das könnte nämlich sehr interessant sein. Deswegen reiße ich das Thema wirklich nur am Rande an hier. Jedenfalls verkehrte Szilard vor seiner Flucht aus Deutschland in diesen Kreisen sehr bedeutender Wissenschaftler. Und über diese Netzwerke und Kontakte hat er damals erfahren, dass deutsche Wissenschaftler Fortschritte bei der Kernspaltung mit Uran gemacht hatten und ihnen dann letztlich die Kernspaltung gelungen war. Und die Kernspaltung ist eine Grundlage, die man braucht, um eine Atombombe zu bauen. Und er wusste, dass das in Deutschland die große Frage war. Wie lässt sich die Kernspaltung für eine Bombe nutzen? Und Szilard fiel irgendwann auf, dass plötzlich kaum noch wissenschaftliche Veröffentlichungen aus Deutschland zu diesem Thema erschienen sind. Und das deutete für ihn darauf hin, dass die Deutschen heimlich weiterforschten. Und dann bekam er mit, dass Deutschland 1939 wichtige Uranminen in Tschechien besetzt hatten und Uran braucht man, um eine Atombombe zu bauen. Und all diese Hinweise kombiniert waren für ihn der Beweis, dass die deutschen Forscher an einer bis dahin unvorstellbaren Waffe arbeiteten, einer Atombombe. Und noch kurz zur Einordnung, es ist jetzt inzwischen 1942 und Nazi-Deutschland hatte halb Europa besetzt. Das hat er verständlicherweise als immense Bedrohung gesehen. Und wenn man mal bedenkt, was Nazi-Deutschland ohne Atombomben im Zweiten Weltkrieg schon angerichtet hat, ist es nachvollziehbar, dass Szilard maximal alarmiert war. Zu dem Zeitpunkt lebte er schon in den USA und deshalb wollte er die US-Regierung warnen und darauf drängen, dass auch die Amerikaner schnell eigene Forschungen starteten, um den Deutschen zuvorzukommen. Gemeinsam mit dem Wissenschaftler Eugene Wigner hat sich Szilard dann damals mit Albert Einstein getroffen. Er wollte ihn davon überzeugen, dass er einen Brief unterschreibt, den er an den damaligen Präsidenten der USA, Franklin D. Roosevelt, schicken wollte. Damit wollte er die US-Regierung vor der Möglichkeit einer deutschen Atombombe warnen. Und Einstein hat diesen Brief auch unterschrieben. Albert Einstein war damals schon ein sehr bekannter Wissenschaftler mit sehr viel Autorität und engem Kontakt zur US-Regierung und Szilard wusste, dass er damit eine viel größere Wirkung erzielen würde, als wenn er den Brief allein unterschreibt. Und er sollte Recht behalten. Der Brief wurde ernst genommen und als alarmierend eingestuft. Roosevelt hatte natürlich Berater an seiner Seite, mit denen er sich austauschte, aber er reagierte dann ziemlich schnell darauf, indem er ein Uran-Komitee ins Leben rief. Damit sollten die Möglichkeiten der Kernforschung untersucht und eine eigene amerikanische Atombombenentwicklung neu gestartet werden. Und das war dieses streng geheime Forschungs- und Entwicklungsprojekt der USA mit dem Ziel, die Atombombe zu bauen, um sich vor Nazi-Deutschland zu schützen bzw. um Deutschland zuvorzukommen. Das Manhattan-Projekt. Die US-Regierung setzt jetzt alles in Bewegung, um das Projekt zum Erfolg zu bringen und investiert dabei ca. 2 Milliarden US-Dollar in das Projekt. Der offizielle Projektstart war im August 1942, also inmitten des Zweiten Weltkriegs. Das Hauptquartier war im New Yorker Bezirk Manhattan, woher der Projektname stammt. Weitere Zentren gab es unter anderem in Los Alamos, New Mexico, in Oak Ridge, Tennessee und Hanford, Washington State. Interessant darin ist, dass all diese Städte nur für dieses Projekt errichtet wurden, aber dazu kommen wir gleich noch. Insgesamt waren über 125.000 Menschen an über 30 Standorten an dem Projekt beteiligt. Die militärische Leitung oblag Leslie R. Groves. Grooves war erfahrener Offizier des US Army Corps of Engineers. Er hatte die Verantwortung für das gesamte Projekt, inklusive der Planung, der logistischen Umsetzung, der Beschaffung von Material und dem Bau der benötigten Forschungseinrichtungen. Er musste auch die Geheimhaltung des Projekts und die militärische Sicherheit gewährleisten. Für die wissenschaftliche Leitung hat Grooves Robert Oppenheimer ausgewählt. Oppenheimer war ein brillanter Physiker auf dem Spezialgebiet der Kernphysik und Quantenmechanik. Er war verantwortlich dafür, die besten Wissenschaftler für das Projekt auszuwählen und die Forschung zu koordinieren. Und der Name Oppenheimer ist euch bestimmt nicht unbekannt, denn da ist im Sommer 23 ein Film rausgekommen, der auch so hieß. Und da geht es eben unter anderem um das Leben Oppenheimers und eben um diesen Bau der Atombombe. Der Film ist wirklich gut, den kann ich euch tatsächlich empfehlen. Für die Forschung und Produktion des Projekts wurden ganze Städte und abgeschirmte Anlagen gebaut. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Los Alamos in New Mexico gab es vor dem Projekt noch nicht. Die Forschungsstadt wurde extra dafür in den Bergen von New Mexico errichtet, genau wie Oak Ridge in Tennessee. Hier entstand eine Stadt mit tausenden Arbeitern, die nur für die Urananreicherung gebaut wurde. Und das waren auch nicht die einzigen zwei Städte, aber so kann man sich vielleicht ein bisschen ein Bild davon machen, wie umfangreich dieses Projekt war. Die Standorte waren insgesamt sehr isoliert und wurden von Militärs streng bewacht. Ich habe ja eben schon mal die Geheimhaltung des Projekts erwähnt. Viele der Mitarbeiter wussten nämlich gar nicht, woran sie eigentlich gearbeitet haben. Sie haben nur Informationen erhalten, die sie für ihre unmittelbare Tätigkeit brauchten, also nur einen kleinen Teilbereich des Projekts. Sie hatten gar keinen Gesamtüberblick und wussten also auch nichts vom Ziel des Projekts, nämlich des Baus einer Atombombe. Sie durften auch ihren Familien nicht erzählen, woran sie gearbeitet haben. Das hat man gemacht, weil man verhindern wollte, dass Informationen an Feinde oder die Öffentlichkeit gelangen. Und das hat mich im Zuge meiner Recherchen nicht losgelassen. Dass die Mehrheit der Mitarbeiter einfach nie die Entscheidungsfreiheit hatten, ob sie den Bau einer Atombombe überhaupt unterstützen wollten. Dieses fehlende Selbstbestimmungsrecht empfinde ich als sehr problematisch, denn es geht um eine der folgenreichsten Technologien der Menschheitsgeschichte. Und noch ein Punkt, über den ich bei meinen Recherchen immer wieder gestolpert bin, sind die Bedingungen, unter denen viele Menschen arbeiten mussten. Denn die Arbeit unter Leslie Grooves zum Beispiel war kein Zuckerschlecken. Er war sehr fordernd und kompromisslos und wenn jemand den Druck nicht standhalten konnte, dann wurde er einfach ausgetauscht. Und die Bauarbeiter zum Beispiel haben unter extrem harten und oft sehr gefährlichen Bedingungen gearbeitet. Die Fabrikarbeiter zum Beispiel, die in der Produktion von Uran- und Plutoniumanlagen tätig waren, die waren wahnsinnig isoliert, streng bewacht und vor allen Dingen wussten sie gar nicht, welcher Gefahr sie sich ausgesetzt hatten. Sie waren permanent radioaktiven Strahlungen und toxischen Chemikalien ausgesetzt. Und am Ende geht es ja nicht nur um Wissenschaft und Technik, sondern eben auch um Menschen, die in einer Situation gesteckt haben, die sie sich nicht ausgesucht hatten und die sie emotional und körperlich an ihre Grenzen gebracht hat. Jedenfalls entwickeln die Amerikaner dann schnell innerhalb von etwa eines halben Jahres einen Kernreaktor als Versuchsreaktor. Und im Juli 1945, also 3 Jahre nach Projektstart, war es dann soweit. Die Atombombe wurde fertiggestellt. Die hieß The Gadget. Die USA waren also das erste Land, das eine funktionsfähige Atombombe entwickelt hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland aber schon kapituliert. Die Amerikaner befanden sich jetzt nur noch mit Japan im Krieg. Trotzdem sollte diese Bombe nun getestet werden und das war der sogenannte Trinity-Test. Hier sollte also die erste nukleare Explosion der Geschichte getestet werden. Für den Test wurde ein komplett neues Testareal mit Zugangsstraßen, Stromversorgung, Messbunkern und Beobachtungsstationen aufgebaut. Und da wurde die Bombe auf einem 30 Meter hohen Stahlturm positioniert. Mehrere Beobachtungsbunker wurden in ungefähr 9 Kilometern Entfernung angelegt und von da aus sollten die Wissenschaftler oder das Militär Messungen und Filmaufnahmen machen. Und ein im Nachhinein verheerender Fehler war, dass der Test stattgefunden hat, ohne die Bevölkerung zu warnen und mit nur vereinzelten Sperrzonen. In den Zufahrtsstraßen hat man Militär und Polizei zwar positioniert, aber nur um Neugierige fernzuhalten. Die Schutzmaßnahmen an sich waren aus heutiger Sicht rudimentär, wenn man bedenkt, dass da eine Atombombe gezündet werden sollte. Es gab also keine großflächige Evakuierung, die für das Ausmaß dieser Bombe aber absolut notwendig gewesen wäre. Und das, obwohl Wissenschaftler und Ärzte eine Evakuierung empfohlen haben, da sie mit einer hohen radioaktiven Belastung gerechnet haben. Der Standort des Tests war zwar unter anderem wegen seiner vermeintlichen Abgeschiedenheit ausgewählt worden, aber trotzdem haben da tausende Menschen im näheren Umkreis gelebt. Die Explosion hat damals eine unglaubliche, noch nie bei einer Bombe dagewesene Energie freigesetzt. Sie hat einen Feuerball erzeugt, der noch ungefähr 300 Kilometer weit weg zu sehen war. Die Druckwelle war bis zu 160 Kilometer weit zu spüren. Der Radius mit starker radioaktiver Belastung und akuten Strahlenschäden lag weit über dem Testgelände hinaus, ungefähr 20 bis 30 Kilometer um den Testpunkt. Im Zuge der Explosion wurde hochkontaminierter Staub und Partikel in die Atmosphäre geschleudert und das führte zu einem sogenannten radioaktiven Fallout. Bei dem kommen diese Partikel wie Schnee wieder auf die Erde runter. Und dieser Fallout hat sich wegen starker Winde in viele Landesteile verteilt. Noch 400 Kilometer weit hat es vereinzelt noch einen Fallout gegeben. Farmer in der näheren Umgebung des Testgebietes berichteten von einem Fallout, der 4 bis 5 Tage angedauert hat. Und dazu gibt es viele Berichte von Menschen, die gar nicht wussten, was das eigentlich war. Sie haben den so beschrieben, dass das aussah wie Schnee und wenn man die Flocken dann auffing, dann waren die warm und vor allem waren die aber radioaktiv und hochgradig gesundheitsschädigend. Und weil die Menschen das gar nicht wussten, haben die wirklich versucht, das aufzufallen. Manche haben das sogar in den Mund gesteckt oder sich das auf die Haut gerieben. Messungen haben ergeben, dass die Menschen in diesen nahegelegenen Orten in den ersten 2 Wochen nach der Explosion extrem hohen Strahlenbelastungen ausgesetzt waren, und zwar ungefähr dem 10.000-fachen der normalen Hintergrundstrahlung im Alltag. Und was ich auch schlimm finde, ist nicht nur, dass die Menschen nicht vorgewarnt wurden, sondern dass auch nach Zündung der Bombe das gar nicht öffentlich gemacht wurde. Niemand wusste, dass es sich um einen Atombombentest gehandelt hat. Das heißt, die Menschen sind völlig ahnungslos und schützen sich auch gar nicht. Man hat der Bevölkerung damals erzählt, dass ein Munitionslager explodiert war. Und die Wissenschaftler wussten schon, dass es ein Strahlenrisiko gab. Ihr Wissen war aber nicht so auf dem heutigen Stand und die langfristigen Gefahren wurden deutlich unterschätzt. Erst nachdem nur wenige Wochen später, dann im August 1945, der Atombombenabwurf der Amerikaner auf Hiroshima und Nagasaki in Japan erfolgt ist, erfährt die Öffentlichkeit dann, dass es sich bei der Explosion in New Mexico tatsächlich um diesen Atombombentest gehandelt hat. Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki war also die direkte Folge auf den Erfolg des Manhattan-Projekts und die Amerikaner haben dadurch die Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg erzwungen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt schon kapituliert hatte und die Amerikaner sich jetzt nur noch mit Japan im Krieg befunden haben. Die Frage, wie der Krieg weitergegangen wäre, wenn die Amerikaner keine Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hätten, lässt sich natürlich nicht so einfach beantworten. Es gibt unterschiedliche Szenarien, die sich vermuten lassen. Vielleicht wären im weiteren Verlauf noch mehr Soldaten und Zivilisten gestorben als bei den Bombenangriffen, vielleicht aber auch nicht. Was aber sicher ist, ist, dass die Welt sich eben mit diesen Entwicklungen im Atombombenzeitalter befindet und damit eine Bedrohung in unsere Welt gekommen ist, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Denn schon während des Manhattan-Projekts rief auch die Sowjetunion ihr Atomwaffenprogramm ins Leben. Die konnten da ziemlich schnell und ziemlich gut mithalten, weil sie die Amerikaner ausspioniert haben und Geheimdiensterkenntnisse sammeln konnten. Und im Nachgang hatten dann beide Supermächte große Mengen an Atomwaffen entwickelt und lieferten sich ein Wettrüsten, was zu ständigen Spannungen geführt hat und die Gefahr eines nuklearen Konflikts war nach dem Zweiten Weltkrieg permanent gegeben. Das war dann der Kalte Krieg, der eine eigene Folge wert ist. Ich behalte das definitiv im Hinterkopf. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher zu den Kernwaffentests weltweit und hier eine Erläuterung zu dem Begriff Kernwaffe. Eine Kernwaffe ist eine Waffe, die ihre Zerstörungskraft aus Kernreaktionen bezieht, entweder durch eine Kernspaltung oder durch eine Kernfusion. Bei der Kernspaltung besteht der Kern entweder aus Uran oder Plutonium. Das war bei der Atombombe vom Trinity-Test der Fall. The Gadget bestand aus einem Plutoniumkern. Bei der Kernfusion verschmelzen die Atomkerne und das ist dann eine Wasserstoffbombe oder eine thermonukleare Bombe. Und die Wasserstoffbombe hat eine deutlich höhere Zerstörungskraft als eine Atombombe. Die Atombombe ist also eine bestimmte Art von Kernwaffe, aber nicht alle Kernwaffen sind Atombomben. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen verdeutlichen. Ist auch ein sehr spezielles Thema mit unheimlich vielen Informationen, deswegen reiße ich das auch hier nur an. Nicht lange nach Kriegsende beginnen die USA und später auch weitere Länder mit umfangreichen Kernwaffentests. Die USA testet zum Beispiel in Nevada, dem Bikini-Atoll und den Marshallinseln. Insgesamt werden mehr als 1000 Tests von 1945 bis 2012 durchgeführt. Teilweise sind da riesige Explosionen in der Atmosphäre dabei, manchmal nur wenige Kilometer von Siedlungen entfernt. Und bei den Tests in Nevada zum Beispiel mussten Soldaten Explosionen aus nächster Nähe beobachten. Die Bevölkerung wurde häufig gar nicht informiert oder sehr schlecht geschützt. Die Sowjetunion führte in einem ähnlichen Zeitraum auch mehr als 700 Tests durch, zum Beispiel in Kasachstan. Die betroffene Bevölkerung bekam oft gar keine oder nur sehr späte Warnung und auch hier traten langfristig Krankheiten auf, Entschädigungen der Betroffenen waren aber sehr selten. Frankreich hatte sein Testgelände zunächst in Algerien, später in Polynesien und im Morora-Atoll. Großbritannien hat ausschließlich in Australien getestet. China hat ebenfalls Tests durchgeführt, genauso wie Indien, Pakistan und Nordkorea. Wenn man sich das jetzt mal global anschaut, dann wurden fast überall auf der Welt Kernwaffentests durchgeführt. Und weltweit traten langfristig strahlenbedingte Krankheiten auf. Die Betroffenen haben oftmals gar keine Entschädigung im Nachgang dafür bekommen oder eben sehr, sehr selten. Und auch die Umweltschäden sind natürlich nicht zu vernachlässigen. Bei vielen beteiligten Wissenschaftlern kamen später moralische Bedenken auf, auch bei Oppenheimer. Ihm war schmerzlich bewusst, dass er mitverantwortlicher dafür war, dass eine Waffe entwickelt wurde, die das Potenzial hatte, die Menschheit zu vernichten, und bedauerte das tief. Auch Einstein hat nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholt vor der nuklearen Gefahr gewarnt und hat immer für eine Abrüstung plädiert. Er hat dann auch solche Zitate immer wieder gesagt: Der Mensch hat die Atombombe erfunden, aber keine Maus der Welt würde je eine Mausefalle konstruieren. Und den Brief, den er damals mit Szilard unterschrieben hatte, nannte er später den größten Fehler seines Lebens. Heute bleibt die Herausforderung, die Existenz von Atomwaffen sicher zu kontrollieren, ihre Weiterverbreitung zu verhindern und langfristig eine Welt ohne nukleare Bedrohung anzustreben. Und das ist das, was die Geschichte der Atombombe auch so ausmacht. Sie mahnt wahnsinnig vor der Verantwortung und dem Einsatz für Frieden und Abrüstung und eine Wiederholung von Katastrophen wie Hiroshima und Nagasaki eben zu verhindern. Denn langfristig sollte ja eine Welt ohne nukleare Bedrohung angestrebt werden. Das ist also eine riesengroße Verantwortung, so eine Atombombe überhaupt zu besitzen. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Die hat mich sehr nachdenklich gestimmt, denn natürlich ist Fortschritt immer gut und wichtig, aber nicht immer ist uns damit geholfen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.